Damit möchte ich zur Predigt überleiten. Das Thema ist die Liebe im Garten Gethsemane. Über Liebe lässt sich leicht predigen. Ich habe ein Beispiel gelesen von einem Mann, das war ein Belgier, der heißt Wilfried. Und dieser Wilfried, der ist auf eine Konferenz nach Schweden gefahren, eine christliche Konferenz. Das Thema dieser Konferenz war eben die Bedeutung des Himmels, was wir am Himmel haben, welche Hoffnung wir Christen haben. Und er ist ganz begeistert zu dieser Konferenz gefahren. Und in Schweden hat er dann eines Tages einen Anruf bekommen von seiner Frau und sie war in Tränen aufgelöst am Telefon. Er konnte sie kaum verstehen und dann hat seine Frau ihm mitgeteilt, dass ihr 9 Monate alter Sohn im Kinderbett verstorben ist. Und von einem Moment zum anderen war die Stimmung der Konferenz verständlicherweise vorbei und sein einziges Ziel war, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Und da ging es irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, nur mit dem Zug. Er setzte sich also auf den Zug und war auf dem Weg zurück nach Hause. Und in seinem Abteil saßen noch andere Leute, unter anderem ein Christ, der in der Bibel las, und 2 Leute, die sich darüber lächerlich gemacht haben, dass einer an die Bibel glaubt und in der Bibel liest. Und irgendwann den Christen mit der Bibel immer mehr so gefoppt haben, herausgefordert haben. Und irgendwann hat sich das Gespräch so hin und her entwickelt und dann sagte einer diesen beiden Leuten, ja, ihr habt ja gut reden mit eurem Gott, wenn es euch gut geht. Warum lässt Gott denn das ganze Unrecht zu, dieses Leid? Warum müssen unschuldige Menschen sterben? Warum gibt es so viele Kriege? Und warum sterben kleine Kinder? Und erinnert euch, der Wilfried saß ja in diesem Abteil und hatte das im Hinterkopf, er fuhr ja nach Hause, weil sein Sohn gestorben ist. Diese Warum-Frage ist für Menschen ja auch sehr bewegend. Ich werde euch heute auch keine Antwort auf das Warum geben können, aber diese Geschichte von Jesus im Garten Gethsemane hilft uns mitzubekommen, dass Gott davon nicht unberührt ist. Wir haben uns manchmal Vorstellungen, wenn ihr einfach mal ein weiterklickt, wie unser Leben zu verlaufen hat. Unser Plan des Lebens ist, es geht alles schön so vor, ohne große Probleme. Wenn man weiterklickt, die Realität ist oft so, dass das Leben so aussieht. Also zum einen liegt es daran vielleicht, dass unsere Vorstellungen vom Leben vollkommen falsch sind. Zum anderen ist es das, was uns manchmal herausfordert. Ich weiß nicht, was im Moment deine Situationen sind, die es dir vielleicht manchmal schwer machen, vielleicht Gott zu vertrauen, oder wo es einfach für dich problematisch ist, wo du sehr traurig bist, angefochten bist. Das kann sehr Verschiedenes sein. Es kann sein, dass unter euch Leute sind, die seit Jahren alleine sind und nicht wissen, wie sie damit zurechtkommen sollen. Und die sich vielleicht jemand wünschen oder vielleicht auch nur Besuche, dass Leute mit ihnen Gemeinschaft haben. In unserer Gemeinde ein Thema, dass einige jüngere Ehepaare kinderlos sind und so gerne Kinder wollen. Wie geht man damit um, wenn man gerne welche möchte und es geht irgendwie nicht? Es kann sein, dass manche von euch vielleicht krank sind oder jemand aus der Familie krank sind. Jemand hat hier auch schon so gebetet für seinen Vater. Schmerzen, wo ist da die Liebe Gottes? Wisst ihr, und manchmal ist es so, wenn Gott dann so groß ist und so mächtig ist, dann denkt man, der ist so weit weg von uns. Wie soll Gott mich verstehen können, wo der alles im Griff hat? Also ich habe das erlebt, als es selber schwierig war, mit Leuten zu sprechen, die das nicht erlebt haben, die konnten mich manchmal nicht verstehen. Und wenn wir Jesus so im Blick haben, in Markus 9 hören wir von Jesus, er wird verklärt, verwandelt, er strahlt weiß, weißer als es ein Wäscher waschen kann, heißt es da. Also Jesus strahlt in einem Licht. Und Jesus hat Vollmacht. Wo er hinkommt, verändern sich Dinge. Also Jesus kann Besessene heilen. Er spricht nur ein Wort, Dämonen müssen weichen. Er lehrt so, dass die Leute sagen, er redet anderes als unsere Lehrer. Da tut sich was. Ein Wundertäter, Arzt, Helfer. Stellt euch vor, als er im Boot mit den Jüngern ist, der Sturm tobt, nur einer schläft, es ist Jesus. Dem macht das nichts aus, weil er sich in Gottes Hand geborgen weiß. Und dann fragt man sich vielleicht manchmal, kann Gott uns denn verstehen? Kann Jesus mich verstehen? Und der Text heute ist die Antwort darauf, ja, Gott kann uns verstehen, besser als uns manchmal bewusst ist. Die Liebe im Garten Gethsemane, ich lese einmal den Text, wenn ihr einmal weiterklickt. Da heißt es in Markus 14, Verse 32 bis 42, sie kamen zu einem Olivenhain, der Gethsemane heißt, und Jesus sagte, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes aber nahm er mit. Schreckliche Furcht und Angst ergriff ihn und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er ging ein Stück weiter und warf sich zu Boden. Dann betete er darum, dass das Schreckliche, das ihn erwartete, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehe. Aber, Vater, sagte er, dir ist alles möglich. Lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen. Doch dein Wille geschehe, nicht meiner. Als er zurückging, fand er die Jünger schlafend. Simon, sagte er zu Petrus, schläfst du etwa? Konntest du nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Seid wachsam und betet. Sonst wird euch die Versuchung überwältigen, denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Danach ging er wieder weg und betete noch einmal und wiederholte seine Bitte. Als er wieder zu ihnen zurückkehrte, waren die Jünger wieder eingeschlafen, denn sie konnten ihre Augen nicht mehr offen halten und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als er das dritte Mal zu ihnen zurückkam, sagte er, schlaft ihr noch immer? Ruht ihr euch immer noch aus? Genug damit, es ist soweit. Der Menschensohn wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Kommt, lasst uns gehen, der Verräter ist da. Also hier begegnet uns Jesus ganz anderes. Ich habe euch einmal ein Bild mitgebracht von einem Garten, Olivengarten, Garten Gethsemane. Menschen haben manchmal Lieblingsorte. In Johannes 18 kann man lesen, dass der Garten Gethsemane einer der Lieblingsorte von Jesus war. Da war er öfters, nicht nur in diesem Moment. Also ein Ort, an den Jesus sich zurückgezogen hat. Und Jesus bittet die drei, mit ihm wach zu bleiben. Wisst ihr, und jetzt verändert sich Jesus wieder. In Markus 9 hat er plötzlich gestrahlt und geglänzt. Und hier wird der Glänzende, hat jemand geschrieben, plötzlich zum Glanzlosen. Plötzlich sieht man Jesus auf eine Art, wie man ihn noch nie erlebt hat. Der im Boot geschlafen hat, ist plötzlich zu Tode betrübt. Er weint, sein Schweiß ist wie Blut. In der Verklärungsgeschichte hört man die Stimme von oben, die sagt, dies ist mein lieber Sohn. Und in der Geschichte hört man plötzlich die Stimme von unten, die sagt, mein lieber Vater. Es hat sich etwas geändert. Es hat sich etwas gedreht. Wisst ihr, das müssen wir als Christen eben wissen und glauben, die Härte des Lebens geht an Jesus nicht vorbei. Im Psalm 42 und 43, das sind diese bekannten Psalmen, wo es heißt, meine Seele lechzt nach dir wie ein Hirsch, lechzt nach frischem Wasser. Da ist so ein Vers, der immer wieder auftaucht, wenn ihr einmal weiterklickt. Dieser Vers 4, so ein Kehrvers, wo ist nun dein Gott? Da werden so Dinge durchgegangen, die Menschen beschäftigen und immer wieder diese Frage, wo ist nun dein Gott? Dieses Ringen danach in der schweren Zeit, sich an Gott festzuhalten, an ihm dran zu bleiben. Warum ist Jesus so betrübt? Weil er natürlich weiß, was ihn erwartet, was ihm bevorsteht. Und wir alle wissen, es ist ein Unterschied, ob wir wissen, etwas ist morgen oder etwas kommt irgendwann mal. Wir haben heute unseren ersten Hochzeitstag und es ist ein Unterschied, ob wir letztes Jahr gesagt haben, wir heiraten irgendwann mal oder wir heiraten morgen. oder ob man gesagt hat, ich sterbe irgendwann mal oder ich bin im Sterben, ich sterbe vielleicht schon morgen. Das ist nicht das Gleiche. Und Jesus wird jetzt konfrontiert damit, dass sein Sterben unmittelbar bevorsteht. Dann lesen wir in Markus 14, Vers 35, er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden, dann betete er darum, dass das Schreckliche, das ihn erwartete, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehe. Wisst ihr, das ist das Interessante an Jesus. Jesus tut etwas, er betet. Wenn es schwierig wird in unserem Leben, es gibt eigentlich zwei Formen des Glaubens. Es gibt den Wenn-Glauben und den Obwohl-Glauben. Der Wenn-Glaube, der sagt, wenn Gott, wenn in meinem Leben alles gut ist, wenn ich gesund bin, wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann vertraue ich dir, dann ist alles gut. Und es gibt den Obwohl-Glauben, der sagt, obwohl vielleicht in meinem Leben manches nicht in Ordnung ist, obwohl ich vielleicht krank bin oder obwohl ich vielleicht vor dem Tod stehe oder alleine bin, einsam bin, ich halte trotzdem an dir fest. Und das kann man an Jesus lernen. Er hat diesen Obwohl-Glauben. Obwohl er das weiß, betet er. Er ringt mit Gott. Er will von Gott etwas hören. Er will Gott erleben. Und er tut das auf die tiefste Form, die man sich vorstellen kann. Da steht, er wirft sich zu Boden. Wisst ihr, wenn Jesus mit Gott redet, er spricht zwar gleich vom Abba, Vater, aber dieses Niederwerfen zum Boden drückt seine tiefste Ergebenheit aus, Demut vor Gott, vor seinem Vater. Obwohl das so ist, Vater, werfe ich mich vor dir nieder, ich vertraue dir, ich halte an dir fest. Und dann sagt er in Vers 36, Abba, Vater, dir ist alles möglich. Lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen, doch dein Wille geschehe, nicht meiner. Also wenn man sich den Inhalt seines Gebetes anschaut, fällt eben auf, dass Jesus sagt, Abba, Vater, das ist uns bekannt. Juden im Alten Testament haben Gott auch als Vater angesprochen, als Vater der Nation. Aber nur Jesus hat Gott bis dahin Abba genannt, Papa. Ein Jude hätte sich das nicht getraut. Trotz seines Leides wird also deutlich diese Verbindung zu Jesus. Er nennt seinen Vater Papa. Wenn Jesus betet, kann man nachschauen, das ist immer die Anrede für Gott, außer am Kreuz. Da sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sonst sagt Jesus Papa, Vater. Friedrich von Bodelschwing, der erzählt einmal eine Geschichte, als er ein kleines Kind war, hatte er nachts ziemlich Angst, wie das bei Kindern manchmal so üblich ist oder passieren kann. Und dann ist er im Dunkeln aufgestanden und ist in Richtung des Büros des Vaters gegangen, hat gesehen, unterm Türspalt war noch Licht. Und so mit ängstlichem Herzen ging er auf diese Tür, trat ein und der Papa hat gefragt, Junge, was willst du denn hier? Und er hat gesagt, Papa, ich will nur zu dir. Das hat Jesus gesagt, Vater, in dieser Situation will ich nur zu dir. Ich will bei dir sein, an dir dranbleiben. Dann sagt Jesus, dir ist alles möglich. Also Jesus hat vertraut, dass Gott Wege hat, wo wir Menschen vielleicht keinen sehen können. Dir ist alles möglich. Er hat damit gerechnet, dass Gott etwas verändern kann, wenn er das möchte. Aber er sagt dann diesen Wunsch, lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen. Was meint Jesus mit diesem Kelch des Leidens? Jesus greift ein Bild aus dem Alten Testament auf. Er spricht eigentlich von dem Zorneskelch. In Jeremia 45 zum Beispiel wird davon gesprochen, dass dieser Kelch voll des Zornes Gottes ist, über die Völker, über die Sünde der Menschen, über sein eigenes Volk. Und Gott sagt im Alten Testament, irgendwann werden die Menschen diesen Kelch austrinken müssen, als Zeichen des Gerichtes. Und Jesus sagt darum, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, weil er weiß, er soll diesen Kelch jetzt trinken, den Kelch des Zornes Gottes. All das Gericht, das Gott über dich, über mich, über alle Menschen aller Zeiten beschlossen hat, soll Jesus trinken. Darum schreckt er davor zurück. Jesus hatte letztlich nicht die Angst davor zu sterben, sondern er hat die Angst davor gehabt, diesen Kelch trinken zu müssen mit all der Sünde und dem Wissen, dass er dadurch Gott ferne kommt. Die Gottesferne hatte ihm Angst gemacht. Das war seine Not. Also was Jesus trinkt, ist eigentlich das, was wir trinken müssen. Darum bittet er. Aber dann kommt eben das Große an Jesus, der letzte Teil dieses Gebetes, doch dein Wille geschehe, nicht meiner. Jesus hatte also nicht die Angst davor zu sterben, das habe ich gesagt, sonst hätte er einfach wegrennen können. Der hätte ja gar nicht nach Jerusalem gehen müssen. Aber er hat eben Angst davor, dieses Gericht tragen zu müssen und trotzdem sagt er, dein Wille geschehe, nicht meiner. Karl Alfred predigt heute bei uns über Philipper 2, da heißt dann im Text, und Jesus war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Also Jesus geht diesen Weg ganz bewusst und sagt, Herr, wenn es dein Wille ist, dann werde ich das tun, auch wenn es für mich das Schwerste ist, was ich mir vorstellen kann. Dreimal betet Jesus dieses Gebet. Und trotzdem erhört Gott anderes. Dein Gebet wird nicht so erhört, wie er sich das vorstellt, sondern in der Parallelstelle in Lukas 22, Vers 43, da wird die Antwort auf das Gebet so beschrieben, da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Wieso tut Gott das? Warum lässt er Jesus so leiden? Warum ist Jesus so betroffen? Max Lucado, der hat das einmal so beschrieben, hat gesagt, Jesus hätte ja einfach weggehen können, er hätte das nicht machen müssen. Er hat ja mit Gott gerungen und damit beschreibt er als Begründung, warum Jesus das getan hat. Er konnte es nicht, weil er dich gesehen hat. Inmitten einer Welt, die nicht fair ist. Er hat dich verraten gesehen von den Menschen, die du liebst. Er sah dich mit einem kranken Körper, einem immer schwächer werdenden Herzen. Er sah dich in deinem eigenen Garten voller knorriger Bäume und schlafender Freunde, alleingelassen. Er sah dich in dem Abgrund deiner eigenen Fehler und im Schlund deines eigenen Grabes. Und dann schreibt er weiter, er sah dich in deinem Garten Gethsemane, und er wollte nicht, dass du dort alleine bleibst. Er wollte lieber für dich in den Tod gehen, als ohne dich in den Himmel. Darum tut Jesus das. Er wollte lieber ohne dich, er wollte lieber für dich in den Tod gehen, als ohne dich in den Himmel. Der Weg Jesu zum Kreuz, das sehen wir hier, der war schwer erkämpft und auch umkämpft, weil Jesus wusste, was ihn erwartet. Aber es ist ein Weg der Liebe Gottes, darum habe ich das so überschrieben, die Liebe im Garten Gethsemane, diese Liebe, die haben wir letztlich nicht verdient und trotzdem bekommen wir sie geschenkt, wenn wir sie denn wollen. Und Jesus wird am Kreuz, was wir an Karfreitag hören, das tun, was wir selber eben nicht tun können. Den Weg zum Vater freimachen. Wisst ihr, und wenn Jesus dich sieht, uns anschaut, dann sieht er etwas sehr Wertvolles, einen Menschen, den Gott lieb hat. Und ich weiß nicht, was ihr gerade eben zu schaffen macht, ich kenne euch ja nicht so gut, aber eines kann ich dir sagen, Gott wird dir heute Morgen sagen, du bist wertvoll, ich liebe dich. Und diesen Weg im Garten Gethsemane, den gehe ich auch für dich. Haben wir das nötig, dass Jesus das macht? Man kann nur sagen, ja, natürlich. Man könnte sagen, ja, natürlich, dreimal ja, so wie er dreimal die Jünger wecken muss, weil sie so eingeschlafen sind. Natürlich haben wir das nötig. Er sagt den Jüngern in Markus 14, 37 und 38, Sie haben geschlafen, da sagt er zu Petrus: Simon, du schläfst, konntest du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus meint nicht den menschlichen Geist, sondern Gottes Geist ist willig. Das Fleisch, das unabhängig von Gott etwas tun will, der menschliche Geist, der meint, er kriegt das alleine hin, der ist schwach. Und die Versuchung, von der Jesus hier spricht, ist die Versuchung, ihn zu verleugnen. Und genau das wird eintreten. Warum? Weil Petrus etwas macht, was wir Menschen leider oft machen. Er rechnet eben doch mit seiner eigenen Kraft, mit seinem Fleisch, mit seiner Macht. Da heißt es in Versen 29 und 31, da sagte Petrus zu ihm, wenn ihr weiterklickt, ach, habe ich schon einen übersprungen, auch wenn alle anderen sich von dir abwenden, jetzt habe ich es extra groß geschrieben, damit man es lesen kann, ich werde es nicht tun. Nein, beharrte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, niemals werde ich dich verleugnen. Und auch die anderen Jüngern beteuerten dies. Worauf verlässt sich Petrus? Auf seine eigene Kraft, auf seine Stärke, auf das menschliche Fleisch, das ohne Gott zurechtkommen will. Ich krieg das schon hin. Ich bin stark genug. Aber damit liegt er vollkommen falsch. Wir kennen die Geschichte. Petrus schafft es nicht, er verleugnet Jesus. Aber wisst ihr, damit ist für Jesus die Geschichte nicht zu Ende. Das steht jetzt nicht mehr in der Geschichte vom Garten Gethsemane, aber ich möchte es trotzdem als Ausblick geben, weil Petrus ja auf sich vertraut und damit scheitert. Jesus geht ihm nach. Ich habe jetzt in der Bibelstunde bei uns darüber gesprochen und fand es selber so bewegend, wie Jesus das macht. Wir kennen das. Aber Jesus betet für Petrus. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Dann lässt er ihn in der Auferstehungsgeschichte, wenn er einmal weiterklickt, das Bild überspringe ich einfach. Einmal weiter. Sagt er, aber geht hin, sagt deinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Wisst ihr, Petrus war ja auch einer der Jünger, aber trotzdem extra nochmal und sagt es auch Petrus, der soll es auch begreifen. Und dann in Johannes 21, da sind die Jünger am Fischen, wie in Lukas 5, und sie fischen wieder nichts, wie in Lukas 5. Und Jesus wiederholt die Geschichte mit dem Fischfang, fast wörtlich wiederholt sich diese Geschichte. In Lukas 5 wird Petrus als Menschenfischer eingesetzt. Johannes 21 wird er später als Gemeindeleiter eingesetzt. Und was ist mir aufgefallen, eins ist anderes in dieser Geschichte in Johannes 21. Als Jesus diese Fischfang mit den Jüngern gemacht hat, also sie so viele Fische gefangen haben, steht Jesus schon am Ufer und hat Frühstück für sie bereitet. Kann man sich das vorstellen? Jesus möchte, dass die Jünger auf jeden Fall verstehen und Petrus verstehen, ich habe alles für dich gemacht. Du kannst zu mir kommen mit deinem Versagen, mit deinem Fehler. Er fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Nicht, um Petrus nur zu beschämen, sondern wir sagen ja manchmal, Herr, du hast mir einmal vergeben, aber ich habe dich dreimal verraten. Und Petrus konnte nie sagen, jetzt wusste er, Jesus hat ihm dreimal ganz explizit auch eingesetzt. Was bedeutet das für uns? Wir gingen ja aus von dem, was manchmal in unserem Leben schwer ist, was auch Petrus als Schweres erlebt hat nach dem Tod von Jesus, was Jesus selber erlebt hat, Schweres hier in dieser Geschichte. Wie ist es mit deinem Glauben? Glaubst du nur, wenn die Bedingungen so sind, wie du das vorstellst, oder hast du einen Obwohl-Glauben, wie Jesus ihn uns hier vorlebt? Wie gehen wir mit diesem Leid um? Ich habe euch von diesem Mann erzählt, von dem Wilfried zu Beginn der Predigt, der seinen Sohn verloren hat, sein Kind, im Alter von 9 Monaten. Der sitzt also im Zug und hat gehört, wie diese Menschen eben gesagt hatten, wo ist Gott in deinem Leid? Warum lässt er kleine Kinder sterben? Und wisst ihr, die Geschichte geht so weiter. Erstmal ist in ihm so viel Ärger und auch Wut über das, was Gott zugelassen hat, dass er denkt, er sagt es nicht, ja Gott, warum ist das eigentlich nicht so? Warum lass mal diesen Christen, den Heuchler, jetzt einfach zu Worte kommen, weil er so unter Druck steht und sich so geärgert hat. Aber aus seinem Mund kommen plötzlich ganz andere Worte. Er hört sich selber sagen, den Kritikern, wir wissen, dass Gott die Menschen liebt, weil er selber Mensch geworden ist und für sie gestorben ist. Und dann sagen diese Kritiker zu ihm, ja, sie haben ja gut reden. Sie reden ja auch vom hohen Ross, sie wissen ja auch nicht, was Leid bedeutet. Und dann sagt er ihnen unter Tränen, ich sitze in diesem Zug nur aus einem Grund, weil ich nach Hause fahre, weil mein Kind gestorben ist. Aber da ist mir bewusst geworden, was das für Gott bedeutet haben muss, seinen eigenen Sohn für mich sterben zu lassen. Welche Liebe da dahinter steckt. Wisst ihr, Jesus, wir haben das gehört, er hat ja diesen Zornesbecher für dich und für mich geleert. Bis zum Bodensatz. Und dann sagt Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ist gestorben. Aber das Schöne ist, dass Jesus nicht nur diesen Zornesbecher geleert hat, sondern uns, wenn wir am Karfreitagabendmahl feiern, wenn ihr weiterklickt, einen neuen Becher reicht. Nicht den Becher des Zorns, sondern eigentlich den Becher des Lebens, den Becher der Vergebung. Da sagt Jesus bei den Einsetzungsworten im Abendmahl, und er nahm den Kelch und dankte, gab ihn denen und sprach, trinkt alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich möchte euch Mut machen, an Karfreitag jetzt einfach schon mal das Abendmahl auch wirklich daran teilzunehmen, als Bild dafür, Jesus hat diesen Zornesbecher getrunken, damit ich aus diesem Becher trinken kann. Dass wir das mit dankbarem Herzen tun. Dass wir heute vielleicht nach Hause gehen und sagen, in meinem Leben ist vielleicht manches schwierig, aber ich möchte glauben, obwohl. Das möchte ich von Jesus lernen. Und ich möchte diese Liebe im Garten Gethsemane einfach für mich in Anspruch nehmen. Da ich euch nicht kenne, vielleicht ist heute Morgen auch jemand hier, der sagt, ich habe noch gar keine Beziehung zu Jesus Christus. Egal wer du bist, dann lädt Jesus dich heute ein und sagt, ich möchte dir ein neues Leben ermöglichen, Vergebung ermöglichen. Ich möchte, dass du mich kennenlernst, mein Kind wirst. Dann sagt Jesus eben das zu, was ich vorher gesagt habe, ich liebe dich von ganzem Herzen und ich bin für dich gestorben. Und ich lade dich ein, das in Anspruch zu nehmen. Wie tut man das? Indem man Jesus bittet, in das Herz zu kommen, dass der Glaube nicht hier oben im Kopf bleibt. Ein Kopfglaube ist schön, aber er nützt uns nichts. Der Glaube muss vom Kopf ins Herz. Dass wir nicht nur sagen können, Jesus ist Herr, sondern wie der Jünger Thomas, Jesus ist mein Herr und mein Gott. Wer Jesus heute vielleicht aufnehmen möchte, wer sagt, das möchte ich gerne, aber ich weiß nicht, wie das geht, den lade ich gerne ein, nachher auf mich zuzukommen. Wir können miteinander reden und auch ein Gebet sprechen. Euch möchte ich Mut machen, in dieser Passionszeit wirklich diese Liebe Jesu euch neu ihr zu öffnen, das so anzunehmen. Zum Schluss möchte ich euch noch ein Gedicht lesen, ein kurzes von Dieter Braun, ich fand das sehr schön, was uns deutlich macht, wie reich beschenkt wir sind. Du bist beschenkt, weil Jesus dir seine Nähe schenkt. Du bist angesehen, weil Jesus dich ansieht. Du bist befreit, weil Jesus dich frei macht. Du musst nicht mehr suchen. Du hast gefunden, denn du bist gefunden. Dein Glück endlich ewig. Amen. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir von Herzen für Jesus im Garten Gethsemane. Sonst erscheint er uns manchmal so weit weg, vielleicht manchmal auch übermächtig. Und hier erleben wir ihn, ja, wie uns, wie wir es manchmal auch sind, verzweifelt, ängstlich. Er weint und er ringt. Und ich danke dir, Herr, dass du uns auch damit so nahe kommst, dass wir wissen, du kannst uns auch gut verstehen, auch in unseren schwierigen Zeiten, in unserem Leiden, in unserer Not. Und ich danke dir, Herr, dass du den Garten Gethsemane, dass du da für uns bist, dass du für uns dorthin gegangen bist, das alles durchgestanden hast, weil du uns so sehr liebst. Und ich danke dir, Herr, dass wir bei dir gut aufgehoben sind, dass bei dir unser Ort ist. Am Kreuz, unterm Kreuz, da ist unser Zuhause und da wollen wir heute Morgen auch hinkommen. Wir stellen uns unter dein Kreuz und wir leben aus der Vergebung und wir danken dir für alles, was du uns gegeben hast. Segne die Gemeinde in Halle auch weiterhin. Segne du auch ihren Karfreitag und Ostergottesdienst und segne auch ihre Pläne und Ziele für das, was für sie wichtig ist. Aber segne auch jeden Einzelnen in seiner Situation. Und du siehst auch, ob jemand heute hier ist, der dich nicht kennt, dann gib ihm den Mut, auch wirklich mit dir in eine Beziehung zu kommen, den Anfang zu machen, ja, dich in sein Herz zu lassen, in ihr Herz zu lassen, ja, dass das Leben einfach neu wird. Und ich danke dir, dass du das tun möchtest. Wir preisen dich, wir loben dich und wir danken dir von ganzem Herzen. Amen.